einem Blick auf die Entwicklung der Klimabewegung und vor allem der zunehmenden Repression gegen diese in Deutschland und Österreich und was die Reaktionen darauf sind, wie sich das Ganze weiterentwickelt und was Möglichkeiten sind zum Umgang damit. Vor allem auch ein bisschen die Idee entstanden im Nachgang der Räumung von Lützerath, die aufgefallen ist durch eine sehr, sehr starke und sehr hohe Polizeigewalt. Aber es gibt natürlich auch viele andere Beispiele, über die es da sich lohnt zu sprechen, unter anderem Präventivhaft, die in Bayern angewandt wird gegen die AktivistInnen von der Gruppe Letzte Generation, die sich auf den Straßen immer wieder mal festkleben und versuchen, Verkehr zu blockieren, um die Politik aufzufordern, etwas zu tun gegen den Klimawandel. Und über dieses ganze Thema und den Themenkomplex spreche ich jetzt mit Anselm Schindler. Anselm Schindler ist Klimaaktivist schon seit vielen Jahren und unter anderem auch bei der Kampagne Rise Up für Rojava aktiv, dementsprechend auch informiert über alles, was über die letzten Jahre passiert ist im Kontext der Klimabewegung. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwer, einen Überblick zu geben über sozusagen Phasen oder Momente in der deutschen Klimabewegung. Ich kann es ein bisschen probieren. Um darüber vielleicht auch so ein bisschen einzusteigen, würde ich einfach nämlich kurz so in Erinnerung rufen, die Fridays for Future-Bewegung, die noch vor der Corona-Pandemie sehr, sehr stark war, mit Schulstreiks viele SchülerInnen vor allem mobilisieren konnte. Relativ parallel dazu gab es von der Gruppe Ende Gelände Großaktion im Braunkohletagebau und vor allem auch rund um den Hambacher Forst, der zu dem Zeitpunkt eine autonome Besetzung war und tatsächlich den Erhalt des Waldes erreichen konnte. Im Zuge der Pandemie ist natürlich alles ein bisschen runtergefahren gewesen, weniger geworden. Und seither sind irgendwie so noch entstanden und auf den Plan getreten Gruppen wie Extinction Rebellion und Letzte Generation, die vor allem mit Verkehrsblockaden versuchen, die Forderung, dass die Politik was zu tun müsse, gegen den Klimawandel unterzubringen. Und was wir aber vor allem auch sehen, ist jetzt in den letzten Monaten eine Debatte über die Frage, ob man da nicht härtere Strafen anwenden kann, ob man nicht irgendwie dagegen vorgehen kann. Es ist der Begriff Klimaterroristen gefallen. Also der Ton wird immer rauer und auch die Repression nimmt zu. Aber mich würde gerade jetzt zum Einstieg, wenn wir von Deutschland und Österreich auch sprechen, interessieren, wie sieht das eigentlich in Österreich aus? Ist da eine ähnliche oder eine gleiche Dynamik zu erkennen oder unterscheidet die sich?
Ich würde sagen, dass die Dynamik eine sehr ähnliche ist. Wir haben auch in Österreich Massenmobilisierungen erlebt von Fridays for Future. Und wie du schon gesagt hast, Fridays hat extrem viele Menschen auf die Straße gebracht. Das ist auf jeden Fall von der Anzahl der TeilnehmerInnen eine neue Qualität gewesen. Gleichzeitig war die Bewegung in Deutschland, aber auch in Österreich ja sehr brav. Und über die letzten Jahre, auch über die Frustration, die viele junge Leute, die sich ein Stück weit auch Illusionen gemacht haben in den bürgerlichen Staat. Über diese Erfahrung hat sich das Ganze radikalisiert und Leute sind dazu übergegangen, das selbst in die Hand zu nehmen und auch widerständig zu sein. Und das leben wir auch in Österreich. Auch hier gab es gerade im letzten und vorletzten Jahr sehr starken Widerstand gegen die Lobau-Autobahn, die geplant ist. Das ist eine Autobahn und eine Zubringerstraße, die mitten in der Klimakrise eben noch mehr Beton und noch mehr Platz für Autos schaffen soll. Dabei wird auch ein Naturschutzgebiet gefährdet und da gab es eben jetzt in den letzten 2 Jahren immer wieder widerständige Formen des Protests, auch bis hin zu Baustellenbesetzungen. Und es sind 2 Baustellenbesetzungen gewesen, die teilweise über Monate verhindert haben, dass dort die Autobahn bzw. die Zubringerstraße auch zur Autobahn, die sogenannte Stadtstraße, eben gebaut wird. Und wo der Widerstand wächst und Menschen beginnen, sich zu wehren und nicht nur irgendwie brav freitags den Mund aufzumachen, sondern tatsächlich auch versuchen, etwas ganz konkret zu verändern und die Politik nicht mehr einfach nur hinnehmen, dort steigt natürlich dann auch die Repression und auch die Polizeigewalt. Und auch in Österreich hatten wir sehr hässliche Szenen. Hier in Wien gab es auch ziemliche Polizeigewalt, auch gegen die Baustellenbesetzungen und flankiert auch hier von einer sehr starken rechten Hetze. Also bevor die Polizei reinging, gab es hier auch einen Brandanschlag auf die Besetzung, mutmaßlich von rechten Akteuren. Und da sieht man, wie auch so ein Stück weit so diese rechte Hetze dann auch die Repression verstärkt und die Rechten so ein Stück weit auch den Diskurs da prägen und eben auch nach rechts verschieben. Und das schlägt sich dann halt in steigender Gewalt auch durch den Staat, zeigt sich das dann.
Das ist steigende Gewalt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Also mit dem Blick auf Lützerath haben wir ja gesehen, dass die Polizei vor allem mit viel im Wesentlichen einfach körperlicher Gewalt vorgegangen ist, um diese Räumungen durchzusetzen. Es gab da natürlich auch Einschränkungen von Pressefreiheit und auch einzelne weniger, also noch weniger schöne Szenen, aber vor allem gab es einfach sehr, sehr viele Verletzte durch praktisch Schlagstockeinsatz und Pfefferspray. Zusätzlich gibt es aber natürlich auch die Ebene so von nachgelagerter Repression, also dann Prozesse im Nachhinein und Haftstrafen, aber auch in Bayern Präventivhaft, also die Verhaftung im Vorfeld einer Straftat, um diese zu verhindern. Das Ganze ergibt sich ja auch aus einem Diskurs oder einer gesellschaftlichen Situation, wo jetzt praktisch der Klimaaktivismus geframed wird als eine Bedrohung in irgendeiner Form. Da würde mich jetzt vor allem auch interessieren, wie da vielleicht die Diskurse in Deutschland und Österreich gleich sind, die das befördern. Weil ja in Deutschland tatsächlich eine grün-rote, also Grüne und SPD und FDP-Koalition eigentlich regiert, die ja nochmal ein bisschen anders vielleicht Diskurse prägt als die österreichische Regierungspartei.
Naja, auch in Österreich sind die Grünen mit an der Regierung, dort mit der ÖVP, also mit den Konservativen zusammen. Allerdings ist auch dort, zeigt sich auch dort, dass die Grünen nichts anderes sind als eine Enttäuschung. Und auch hier ist der Diskurs irgendwie ja, ähnlich schlimm eigentlich wie in Deutschland. Ich würde sagen, in Österreich gibt es da eine ähnliche Situation. Ja, und man sieht letztendlich, dass der Staat in den letzten Jahren ganz massiv aufgerüstet hat, auch auf einer rechtlichen Ebene. Ich komme selbst ursprünglich aus Bayern. Ich lebe erst seit 2,5 Jahren hier in Wien. Und ich war vor vielen Jahren in Bayern damals dabei bei den Protesten gegen das neue bayerische Polizeiaufgabengesetz. Damals hat man uns erzählt, das Polizeiaufgabengesetz und auch die Präventivhaft, die du gerade auch schon angesprochen hast, würde auch nur in Extremfällen und nur gegen TerroristInnen quasi eingesetzt werden. Wir haben damals schon gewarnt und haben auch viele Menschen damals auf die Straße bekommen, wegen dieser Warnung, dass der Staat das halt eben aber nicht nur gegen TerroristInnen einsetzen werden wird, sondern schon auch gegen fortschrittliche Kräfte und gegen Menschen, die halt den Mund aufmachen und die das System in Frage stellen. Und heute zeigt sich, dass genau diese Warnung Realität, also ne, dass es einen Grund gab für die Warnung und dass das genau jetzt Realität wird, weil es halt jetzt über die Feiertage, so Weihnachten und Silvester, eben keine dschihadistischen Terroristen oder Rechtsterroristen oder so waren, die da in Bayern in Präventivhaft saßen, sondern Aktivistinnen von der letzten Generation. Und egal, was man jetzt von der letzten Generation im Detail hält, ich habe da auch meine Problemchen so mit Taktik und Strategie in diesen Fragen, muss man sich da definitiv solidarisch zeigen, weil hier einfach Präventivhaft eingesetzt wird gegen Aktivistinnen. Und das sieht man auch, wie der rechte Diskurs, der gezielt auch von Rechten geschürt wird, und die staatliche Repression eben auch wieder zusammenhängen, weil die Rechten von Klimaterroristen reden und der Staat AktivistInnen dann tatsächlich auch behandelt wie Terroristen, nämlich mit Gesetzgebungen und mit Strafen und Maßnahmen, die eben angeblich nur gegen TerroristInnen eingesetzt werden sollten, ne? Also so Rechten reden von Terror und der Staat behandelt das auch wie Terror und dann merkt man, ja, wie sich das Ganze eben schon massiv verschärft. Und diesen Diskurs gibt es in Deutschland, den gibt es in Österreich, den gibt es aber auch in anderen Teilen der Welt, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, wo zunehmend Widerstand als Terrorismus diffamiert wird.
Ich glaube, wenn wir es jetzt auch noch ausweiten auf anderen Teilen der Welt, wird es vielleicht aber auch ein bisschen zu ungenau in der Analyse, weil ich würde gerne auf diese Strategien und Taktiken noch ganz genauer eingehen, weil ja eines dieser Argumente sozusagen oder Vorstellungen, die da so im Raum schwebt, ist, dass die Klimabewegung ja radikaler geworden sei und deswegen müsse man stärker durchgreifen. Ich glaube, das kann man tatsächlich relativ stark kritisieren, dass das von der Reihenfolge her nicht stimmt, sondern was wir tatsächlich sehen, ist einfach, dass sich immer mehr Menschen interessieren für dieses Thema und das ernst nehmen und sagen, da muss gehandelt werden und die sich anschließen an einen von Anfang an eigentlich relativ vielfältigen Vorstellungen von Aktionen. Und da wäre so ein bisschen der Kerngedanke, was ja mich jetzt auch bei der Räumung von Lützerath ich beobachtet habe, ist, dass es dann Äußerungen gab, unter anderem von einem Sprecher von einer letzten Generationengruppe aus Österreich, dass irgendwie die Gewalt eingestellt werden müsse, weil man sonst seine moralische Position verlieren würde und sowas. Und da würde mich interessieren, so welche Strategien und Taktiken, welchen Umgang mit dieser zunehmenden Repression werden gerade aktuell tatsächlich diskutiert und überlegt, die irgendwie auch so einen großen Teil der Klimabewegung auch erreichen und auch dann das weitere Vorgehen jetzt mit den nächsten Aktionen und nächsten Aktionstagen im Laufe des Jahres vielleicht auch da Einfluss nehmen werden.
Naja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, das Ganze ist ja nicht neu. Also so Lützerath ist jetzt nicht der erste Punkt, wo auf einmal Menschen beginnen, zivilen Ungehorsam zu leisten, Orte zu besetzen, die zerstört werden sollen, wo Menschen beginnen, sich der Zerstörung auch mit ihren Körpern entgegenzustellen, sondern es gibt ja eine jahrzehntelange, eigentlich jahrhundertelange sogar, Tradition von Ungehorsam und auch von ja, Widerstandsformen, wo man sich eben widersetzt. Und der Staat hat darauf immer schon brutal reagiert. Also so, wenn man mit Leuten redet, die lange im Hambi waren, also im Hambacher Forst in der Besetzung, die haben damals schon massive Gewalt erlebt. Was heute anders ist, sind die Zahlen. Während es im Hambi teilweise nur Dutzende waren, die den besetzt haben, manchmal auch Hunderte, wenn gerade eine Hochphase war, waren es jetzt in Lützerath Tausende und auf den Protesten in und um Lützerath viele Zehntausende. Also da haben sich einfach die Zahlen ganz massiv verändert. Und dadurch nimmt auch die Gewalt einfach in der Zahl zu durch den Staat. Ich würde gar nicht so sagen, dass es ist eher eine quantitative Veränderung letztendlich. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir mit dieser Problematik um? Wie gehen wir mit der Gewalt um, die wir erleben? Durch Rechte, aber eben auch durch die Polizei und durch die Repressionsbehörden, inklusive auch Gerichte. Und ich denke, da gibt es Taktiken und Strategien, die auch nicht sonderlich neu sind. Also so Schlagwort Solidarität ist wichtig. Das hat, glaube ich, zwei Ebenen. Also einerseits ist das die klassische Solidaritätsarbeit im Sinne von Rechtshilfe. Menschen, die Briefe von den Cops bekommen oder vom Gericht nicht alleine lassen, rechtliche Beratung durch Rote Hilfe, aber auch andere Rechtshilfeorganisationen. Ja, auch finanzielle Unterstützung durch Solidarität. Menschen sollen nicht alleine sitzen bleiben, auf Kosten entstehen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der in weiten Teilen der Klimagerechtigkeitsbewegung und auch der gesellschaftlichen Linken und in Bewegungen insgesamt sowieso relativ Konsens ist. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt der Solidarität, den ich auch selber schmerzlich lernen musste in den letzten Jahren, weil ich selbst auch Polizeigewalt erfahren habe 2019. Und da ist mir klar geworden, dass zu Solidarität auch eine emotionale Ebene gehört. Und dass es wichtig ist, Menschen, die Gewalt erfahren, auch emotional aufzufangen und sich da gegenseitig den Rücken zu stärken. Und da ist es wichtig, einfach das ernst zu nehmen, dass Gewalt auch psychisch was macht und sich dabei gegenseitig auch zu unterstützen. Es gibt ja auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung rund um Aktionen von Ende Gelände auch so Out-of-Action-Teams, die sich eben wo sich Menschen beginnen, umeinander zu kümmern und halt eben ja, diese Gewalt, die einem da angetan wird, auch gemeinsam irgendwie aufzufangen und da eine kollektive Antwort drauf zu finden. Ich glaube, das ist bei Solidarität ganz wichtig. Und gleichzeitig, das ernst nehmend, ist es aber, denke ich, auch wichtig, einfach eine klare Analyse zu haben. Und natürlich ist man empört, wenn man sieht, wie die Bullen in Lützerath schlägern und ganz offensichtlich auf der falschen Seite der Geschichte, eben auf Seiten der Großkonzerne, der Profitinteressen da Unrecht durchsetzen. Natürlich macht das wütend. Gleichzeitig muss man, denke ich, auch analytisch rangehen und ein bisschen kühlen Kopf bewahren und sich fragen, aber was erwarten wir denn eigentlich vom bürgerlichen Staat? Und ist nicht genau dieser Staat im Kapitalismus, ist es nicht genau seine Aufgabe, letztendlich auch die Interessen der Mächtigen und der Reichen und der Konzerne eben durchzusetzen? Und auch das ist ja nichts Neues, dass in diesem Staat nicht alle Menschen gleich viel Macht haben, nicht alle die gleichen Rechte, sondern dass es vor allem die Interessen der großen Konzerne hier geschützt werden und dann eben auch, wenn Leute sich gegen diese Interessen stellen oder die Interessen zu stark mit der Bevölkerung kollidieren, dann eben diese Interessen auch mit Gewalt durchgeboxt werden. Und ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein. Man kann sich empören, gleichzeitig denke ich, sollte man da keine Illusionen haben, dass sich durch diese Empörung im Staatsapparat was ändert.
Das sind auf jeden Fall zwei sehr wichtige Punkte, aber das Hauptproblem, das ja praktisch wie Repression wirkt, ist ja eigentlich, dass sie auf der einen Seite demoralisiert, vor allem aber auch einschüchtert davor, überhaupt was zu tun. Und ich frage mich ein bisschen, ob da praktisch nur Rechtshilfe und emotionaler Support und eine klare Analyse überhaupt ausreichen kann, um das zu erreichen, oder ob da nicht vielleicht auch überhaupt mit Erwartungshaltungen und mit einer Ja, also mit wie man praktisch auch mit neuen Leuten erzählt, was man eigentlich möchte, was man erreichen will, da vielleicht auch schon so einen Rahmen setzen könnte, der auch jetzt dazu führt, dass man nicht drauf schaut, gab es jetzt Polizeigewalt? Ja, nein, das ist, tut weh und schüchtert ein, sondern eher auch der Blick darauf ist, okay, klar, Beispiel Lützerath, wir wollten die Räumung verhindern, aber eigentlich war klar, dass es das langfristig nicht gelingen wird. Und das ist aber trotzdem eine erfolgreiche Aktion gewesen, weil es ja eigentlich ums Mobilisieren, ums Größerwerden, ums Mehrwerden und Thematisieren geht. Spielt das da auch noch eine Rolle? Vielleicht auch unter diesem Analyseaspekt?
Ja, definitiv. Ich würde dir sehr darin zustimmen, dass Lützerath eben kein herber oder nicht nur ein herber Verlust war und nicht nur wir haben da eingesteckt, sondern wir haben da mit vielen tausend Menschen gezeigt, dass Widerstand möglich ist und das hat das Ganze wirklich auf eine neue Stufe gehoben. Deswegen würde ich auch davor warnen, dann quasi nur das als Niederlage und zu sehen und nur die Gewalt zu sehen. Ich denke, es ist erstmal ein riesiger Erfolg für die Klimagerechtigkeitsbewegung, dass man es schafft, einfach tausende Menschen gegen die Zerstörung unserer Zukunft zu mobilisieren. Und zwar auf eine Art und Weise, dass diese Thematik dann auch tagelang den auch bürgerlich-medialen Diskurs bestimmt. Also ich denke, da wurde extrem viel geschafft. Gleichzeitig denke ich, muss einem klar sein und das ist vielleicht ein bisschen die Antwort auf deine Frage, dass das eben auch nicht ganz ausreicht und dass weder die Appelle von Fridays for Future ausreichen, noch hier und da ein bisschen zivile Ungehorsam, sondern dass die Klimakrise ein systemisches Problem ist, wo eben die Kapitalinteressen im Vordergrund stehen und die sind eben die Interessen des fossilen Kapitals, der fossilen Großkonzerne sind nicht vereinbar mit unserer Zukunft. Da muss sich am System etwas ändern. Und das betrifft dann eben auch den Staat. Das ist ein Staat, der schützt eben die Profitinteressen vordergründig der großen Konzerne. Solange wir denen an der Backe haben, wird es keine Klimagerechtigkeit geben. Dann kann man einzelne Veränderungen erkämpfen. Und ich bin jetzt niemand, der sagt, Revolution oder Reform. Ich denke, es ist wichtig, für Reform zu kämpfen und die kann man dann noch mal feiern, wenn man da auf Reformebene was durchgesetzt hat. Aber letztendlich muss sich schon das große Ganze ändern. Und ich denke, da sollte man auch kein Blatt vor den Mund nehmen, weil eben, und ich glaube, da kann uns ein Stück weit auch Polizeigewalt hat auch die Augen öffnen, man eben in der Auseinandersetzung sieht, dass der Staat einerseits nicht wirklich das tut, was notwendig ist, um die Klimakrise zumindest zu dämpfen, und gleichzeitig aber sehr brutal gegen Menschen, die beginnen, sich gegen die Zerstörung unserer Zukunft zu wehren, eben davor geht. Also, und ich denke, dass man da in der Kritik auch nicht unbedingt so vorsichtig sein muss, sondern den Leuten einfach diese Zusammenhänge ganz klar auch sagen muss. Und ja, ich warne da, glaube ich, ein bisschen vor einer falschen Vorsicht. Ich glaube, ja, dass die Knüppel gegen Klimaaktivistinnen, die werden jetzt auch nicht aufhören und das wird tendenziell auch schlimmer werden. Und die Lösung dafür ist nicht vordergründig eine moralische Empörung, sondern vordergründig klar zu haben, mit was haben wir es zu tun, mit welchem System und wie können wir ein anderes System aufbauen.
Trotzdem ist natürlich die Tatsache, dass jetzt in den letzten Monaten sich so ein bisschen zumindest für mich irgendwie ergeben hat, dass hier sehr unterschiedliche Ansichten herrschen in sehr großen Teilen der Klimabewegung. Also so wie über die letzte Generation gesprochen wurde, war häufig ein, eigentlich ist es ja gut, dass sie sich dafür einsetzen, aber man hat sich sehr, sehr stark davon distanziert, weil man praktisch irgendwie die Strategie, die sie gewählt haben und vor allem auch den Ansatz, einfach nur einen Appell an die Regierung zu äußern, irgendwie nicht so dem eigenen Verständnis entsprach, auch einfach nicht wirklich ein solidarisches Verhältnis da war. Und da mit dem Blick jetzt nach vorne und vielleicht auch zu einer Perspektive wäre für mich so ein bisschen die Frage, gibt es da einen Blick auf, wie diese Auseinandersetzung innerhalb der Klimabewegung um Strategien, um Taktiken, um welche Analyseebene man eigentlich ansetzt, auch vielleicht breiter geführt werden kann, als sie momentan in so diesen einzelnen Untergruppierungen, die sich irgendwie um dieses Thema bewegen, tatsächlich stattfindet?
Also es gibt natürlich wie in allen Teilen der Linken und auch von gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen das Problem, dass es sehr viele verschiedene AkteurInnen gibt. Oder das an sich ist noch nicht das Problem, aber es gibt ein Problem von gemeinsamem Finden von gemeinsamer Taktik und Finden von gemeinsamen strategischen Ansätzen. Weil man kann ja durchaus unterschiedlich sein. Ich finde es auch gut, sich mal zu streiten, solange man sich solidarisch streitet. Letztendlich müssen aber die Kräfte, die eine Veränderung wollen, zumindest punktuell gemeinsame Taktiken und Strategien finden. Und daran mangelt es gerade. Ich denke, dass ja die letzte Generation schon, die haben mit der Schaffung von diesen Räten, die sie da anstreben, setzen die schon einen wichtigen Punkt. Also es bräuchte eigentlich die nennen es, glaube ich, BürgerInnenversammlung und einen Rat. Das sind eigentlich alles gar keine schlechten Ideen. Nur sagen die halt, der Staat soll das einberufen, also die Regierung soll das einberufen. Und um dafür Druck zu machen, setzen wir uns auf die Straße. Ich denke, das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, das sind so Sachen, die muss man diskutieren. Ich persönlich bin der Meinung, dass man eine Klassenanalyse ganz stark mitdenken muss in der ganzen Sache. Ich denke, es ist wichtig, auch die Menschen in der Industrie, beispielsweise auch in der Autoindustrie, die in dem Bereich beschäftigt sind, der eben massiv Klima zerstört, die nicht als GegnerInnen zu begreifen, weil das sind die Leute, die im Zweifel dann auch die Jobs verlieren, wenn Autokonzerne geschlossen werden. Ich denke, man muss da mit der Klassenperspektive rangehen und gerade mit diesen Menschen versuchen, ins Gespräch zu kommen. Einerseits, weil auch die betroffen sind, andererseits, weil, denke ich, im Kapitalismus, auch in der kapitalistischen Produktion, ein riesiges Machtmittel liegt. Wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, was an sozialen Verbesserungen erkämpft worden ist, ob es der 8-Stunden-Tag ist, ob es die Wochenenden sind, ob es höhere Löhne sind, dann ist ganz viel davon durch Streiks erkämpft worden. Und ich denke, dass diese Streiks auch für den Widerstand gegen die Klimazerstörung wichtig sind und dass das sowas ist, wo in der Klimabewegung zu wenig darüber diskutiert wird. Genau, ich glaube, den einen Ansatz gibt es nicht. Allerdings muss man die Ansätze halt ja, abwägen und dann eine gemeinsame Diskussion kommen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das passiert noch zu wenig und genau, es wird dann oft so als Konkurrenz wahrgenommen eher.
Also ein ganz klarer Appell zu mehr Diskussion, mehr Bereitschaft, miteinander auch zu diskutieren, um hier gemeinsame Aktionsformen zu finden und ein Aufruf zur Solidarität und zur Analyse jenseits der Empörung, um umzugehen mit der zunehmenden staatlichen Repression.
Ein letzter Appell, lassen wir uns nicht spalten und auch wenn es inhaltliche Differenzen gibt mit der letzten Generation, darf das niemals ein Grund sein, sich zu entsolidarisieren, sondern genau weil wir auch manchmal verschiedene, oder weil wir, auch wenn wir verschiedene Ansätze oft haben, ist die Solidarität halt eine Waffe. Und wenn wir gemeinsam zusammenstehen, dann können wir auch diese Diskussion viel besser führen. Also Widersprüche aushalten und trotzdem zusammenstehen.